Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Her Highway ist eine Show für Frauen, die sich wünschen, ihre kosmischen Mächte und ihr feminines Potenzial voll und ganz zu erinnern und einzusetzen. Mein Name ist Cecilia Müller-Stahl. Ich bin Bewusstseinscoach, Schauspielerin, Künstlerin, Mystikerin und so etwas wie ein modernes Orakel. Es ist meine Passion und Intention, Frauen zu ihrem wahren Selbstwert und in das Bewusstsein ihrer kreierenden Macht zu führen, beziehungsweise sie an ihre sowohl mögliche als auch unvermeidbare Wirksamkeit zu erinnern. Jede Woche werden wir Themen besprechen, die dir die Qualitäten von weiblicher Leadership, Magie und deinen verborgenen multidimensionalen Fähigkeiten bewusster machen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Hallo und herzlich willkommen zu Her Highway. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich bin hier mit einer ganz tollen Frau, einer sehr, sehr guten Freundin von mir, Rebecca Faure, einer ganz besonderen Künstlerin aus Berlin, die uns gleich was erzählen wird, hoffentlich über ihre Kunst und was sie so interessiert und bewegt im Moment und uns hoffentlich auch erzählt über diese wundervolle Organisation, die sie hat, EFRA. Die Arbeit mit Kindern und Kunst verbindet. Hallo, Rebecca.
Liebe Cecilie.
Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir heute?
Ich bin jetzt gerade ein ganz bisschen aufgeregt, aber es geht mir sonst sehr gut. Ich finde es schön, dass der Frühling schon so in der Luft liegt. Und heute Morgen haben die Vögel gesonnen.
Sehr schön. Bist du von den Vögeln wach geworden?
Das weiß ich nicht so genau. Entweder ich bin von den Vögeln oder von mir und dann waren die Vögel, I don't know.
Aber du hast nicht die Vögel geweckt.
Nee, so wahrscheinlich nicht. Aber obwohl, tatsächlich ganz kurz dachte ich das. Nee, weil der Wecker ja geklingelt hat und das Fenster auf war. Mhm. Könnte also sein, dass die Vögel dachten, oh, der Wecker klingelt.
Ja, ja. Und was war dann dein erster Gedanke?
Was war denn heute Morgen dein erster Gedanke?
Aber du bist, hattest einen guten Start in den Tag.
Ja.
Cool.
Danke.
Sehr schön. Es ist auch noch richtig früh morgens im Grunde genommen für so ein Gespräch. Also könnte man zumindest so sehen. Rebecca, hast du Lust, uns zu erzählen, wer du bist und was du machst?
Wow. Wer ich bin, das ist ja so eine ganz tiefe, große Frage. Ich mache das jetzt mal nicht so tief und groß, sondern mache es mal so weltlich.
So wie es jetzt, wie du es jetzt antworten würdest.
Genau, im Moment, weil da der Hauptteil meiner Arbeitszeit und Lebenszeit gerade reinfließt, bin ich vor allen Dingen künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin und Gründerin von EFRA. EFRA schreibt man wie Ephraimson, also mit P-H-R-A. Und EFRA ist eine Organisation, die ich gegründet habe. Und seit 12 Jahren mache ich diese Projekte mit Kindern und Jugendlichen, um diese Kinder und Jugendlichen zu stärken, indem sie mit Kunst und Künstlerinnen in Verbindung kommen. Und letztes Jahr haben wir eine große Ausstellung mit 22 Künstlerinnen realisieren können in Berlin, 22 Räume, also so ein ganzes Haus bespielt, die sehr erfolgreich war. Und jetzt gerade arbeite ich an dem Katalog zu dieser Ausstellung. Ist fast fertig. Also es fühlt sich noch an, als ob es noch sehr viel wäre, aber er ist so spürbar. Mhm. Und genau, das ist gerade wirklich mein Hauptthema. Ich bin aber von Hause aus Künstlerin. Ich habe an der UdK studiert, Malerei und Installation mit Baselitz und Rebecca Horn und auch viele Ausstellungen gemacht und gehabt. Und der künstlerische Prozess, ich würde es jetzt mal so nennen, ist auf jeden Fall das, was mich ausmacht. Und ich würde auch immer sagen, dass ich Künstlerin bin, aus ganzer Seele. Mhm.
Mhm. Ich habe, also, wie sage ich das? Ja, ich habe für Menschen, die mir sehr viel bedeuten, in entscheidenden Momenten ihres Lebens, zwar immer verbunden mit einem Geburtstag, aber trotzdem waren es so besondere Momente, sehr gerne und sehr bewusst ein Bild von dir geschenkt. Weil, also, ich einfach das Gefühl habe, dass eine bestimmte Kraft in diesen Bildern durchkommt,
eben eine Mischung, eigentlich kann man sagen, immer aus Malerei und Collage, ne?
Ja, nicht immer, aber oft.
Oft. Genau. Und das war einmal für meine Mutter, einmal für einen Partner. Wie so, als würde ich eben echt auch eine Kraft und eine Energie und eine Power und ja, wie so ein Schlüssel von dir schenken. Also ich würde das zu 100% sagen, ja, du bist Künstlerin und für mich eben eine total besondere Künstlerin, weil du, glaube ich, eine sehr große Brücke schlägst. Also aus einem tiefen Wissen angebunden sein, ja, man könnte sagen, deiner Spiritualität vielleicht auch schöpfst und sehr, für mich bist du wie so eine Übersetzerin in deiner Kunst.
Das wird schön.
Danke. Und im Grunde genommen ist es ja auch so, wenn ich Efra richtig verstehe, dass auch in Efra übersetzt wird, ne? Also zwischen Kindern und Kunst und Kindern und der Welt und Kindern und überhaupt. Also du bist eigentlich eine Brückenbauerin.
Ja, lustigerweise, Brückenbauerin finde ich voll schön. Übersetzen ist ja sehr sprachlich. Ja. Und ich benutze eher Mapping, also so Landkarten. Aber es ist total ähnlich. Also mit meinem künstlerischen Arbeiten und tatsächlich auch mit Efra versuche ich sozusagen das Leben zu skizzieren oder aufzuschlüsseln, Bereiche festzulegen, ohne dass sie dann fest sind, aber zu benennen und somit so Landschaften zu schaffen, in die ich sozusagen einlade, da spazieren zu gehen und durch das Spazierengehen darüber nachzudenken, zu kontemplieren, da hinein zu spüren, was das Leben ist und wo wir oder eben nicht nur wir kollektiv, sondern auch individuell gerade stehen. Also so ist es wie eine Erinnerung oder eine Einladung, dieses Skizzieren oder dieses Benennen von Bereichen und das ja doch dann Sprache zu wagen. Mhm. So. Und ich glaube, das hat mich, oder ich weiß, das hat mich schon als Kind fasziniert, so darüber nachzudenken oder das zu sehen, was ist denn eigentlich Leben? Wir werden hier so reingeboren. Ich glaube nicht, dass wir reinplumpsen, sondern eher, dass wir uns entscheiden, da reinzukommen ins Leben. Und ich meine, mich zu erinnern, ich bin auch Mutter von zwei Kindern, konnte es also auch sozusagen nochmal ganz nah miterleben, dass diese kleinen Wesen ja noch sehr viel wissen, sehr viel mitbringen von einem ganz anderen Verständnis darüber, was das Hiersein eigentlich in seiner Tiefe bedeutet. Und dann gibt es diesen Prozess, der ja auch richtig und wichtig ist, dass wir uns so einordnen in die Systeme, die eben die Erwachsenen vorgeben. Und in meiner Wahrnehmung, und zwar schon als Kind, auch sehr bewusst, verlieren wir damit auch so viel. Also es gibt, auch das ist richtig, und das ist ja wie bei so Märchen und so, dass du auch Dinge verlierst, um sie dann neu wiederzugewinnen, hoffentlich. Aber dieser Prozess des Erwachsenwerdens und in der Gesellschaft irgendwie ankommen, seinen Platz finden, ihren Platz finden, der hat mich sehr, sehr stark geprägt, weil ich ihn relativ bewusst, glaube ich, wahrgenommen habe. Okay. Und damit verbunden ist diese Sehnsucht, die ich durch die Zeichnung, die Malerei, aber auch durch Efra ein Stück weit auslebe, eben mit Menschen darüber ins Gespräch zu kommen, was ist es denn nochmal? Also so wie zurückzusetzen auf Null und zu fragen, so, wie stellst du dir denn das Leben vor? Was ist denn Zeit? Und wir haben so Regeln, und wenn ich diese Frage stelle, ist es immer erstmal so, was meinst du denn? Und dann kommen die Leute rein und ja, vielleicht ist es wie so Ballons, oder also da gibt es so viele schöne unterschiedliche Bilder zu, und ich liebe es darüber, den Raum dafür zu öffnen, über diese Kontemplation.
Ja. Ja, und sag mal, hast du, weil wenn du sagst, du hast das bewusst mitbekommen, hast du dann ein Gefühl, dass du die Menschen einlädst, um zu einem bestimmten Ort zu kommen? Oder ist es für dich wirklich auch immer eine offene Frage?
Das ist echt eine offene Frage. Mhm. Das ist nicht so messianisch. Ja. Es ist nicht so, dass ich sagen will, guck mal, erinnert euch mal, da war es doch oder da seid ihr. Mhm. So ist es nicht. Mhm. Sondern es ist wirklich ein immer wieder suchender Prozess. Und das Interessante bei der Malerei ist ja, dass es so, dass es die Intuition so mit einlädt. Also, dass es, wenn es gut läuft, dass das ja nicht aus meinem Kopf entsteht oder vielleicht die Bestandteile mit dem Kopf zu tun haben. Aber die Essenz ist was anderes. Also, das muss passieren. Damit eine Arbeit gut ist, muss irgendwie wie so ein Spirit mit rein, der oder die oder das, was ganz anderes öffnet, was mich auch überrascht. Und nur dann macht's Spaß, sonst ist es ja auch total langweilig. Mhm. So, also ich versuche nicht, was ich schon kenne, sondern ich weiterzugeben, sondern ich versuche, in dem Prozess tief drinnen zu sein und das dann anzubieten, sowohl mir als auch den anderen.
Mhm. Ich stelle mir das auch vor, dass das ein ganz spannender Gegenpol ist, weil ich dich als eine Person kenne, die wahnsinnig viel macht, also wahnsinnig viel stemmt. Im Grunde bist du ja einfach, hast ja einfach ein richtig großes Business und viele Menschen so und viele Interessen und glaube ich, dass da auch auf dem, sozusagen, wie so auf dem Tisch liegt, das ist eine besondere Arbeit und das ist gut, wenn die rausgeht und wenn die viele berührt und gleichzeitig aber so dein ganz eigener Prozess ist, ja, verlangt eigentlich wie so aus dem Zeitlichen auch rauszugehen. Ne? Und ja, weil du musst den Raum dafür immer wieder schaffen.
Ja, es ist super schwer. Mhm. Das ist also, glaube ich, gerade eine meiner großen Herausforderungen, so wie ich das dieses auch sehr weltliche Rechnungen bezahlen, das Unternehmen, also es ist ein kleines Unternehmen, aber es ist trotzdem total erstaunlich, was das alles, wie viel Kleinscheiß da immer dranhängt.
So. Ja, ja.
Und es macht mir auch Spaß, wenn ich das rocke, macht es mir auch Spaß. Mhm. Aber es lädt halt auch ein, immer zu sagen, oh, ich habe noch so viele E-Mails unbeantwortet oder ich muss noch die Sachen an die Steuerberaterin und das. Und also so es sind einfach immer so viele Dinge, wo ich sagen kann, die muss ich jetzt noch machen.
Ja.
Und es ist wahrscheinlich recht unrealistisch, dass das nicht da ist. Das kennen wir ja alle, ne? Dass es so viel ist. Mhm. Und sich trotzdem oder mir trotzdem diesen Raum zu geben, in das Intuitive zu gehen, ist immer wieder eine Herausforderung. Mhm. Obwohl ich es liebe. Und, oder vielleicht auch, weil ich es liebe, keine Ahnung. Mhm.
Hast du man könnte ja sagen, Steuerberaterin etc., Papierkram, Orga ist oberflächlich versus die Tiefe und die Intuition. Hast du schon erlebt, dass du die Tiefe und die Intuition in den Papierkram der Flow so intensiv war oder so?
Ja, Sternzeichen Jungfrau. Ich habe schon auch eine ganz cool, also ich bin auch krass chaotisch und ich mag auch Chaos als Ort, wo Dinge entstehen, wo es eben nicht sortiert ist. Also wirklich. Aber ich liebe es auch sehr, wenn ich eine Ordnung und eine Klarheit habe und weiß, wo was liegt und so Prozesse eine andere Dynamik kriegen, weil bestimmte Dinge geklärt sind. Mhm. Mhm. Das ist schon auch richtig toll.
Ja. Hast du Lust? Ich habe es von dir schon gehört, aber diese Geschichte ist sehr berührend. Hast du Lust, uns zu erzählen von der Namensgeberin von Efra?
Natürlich. Vor allen Dingen, schön, dass du das fragst. Wir haben uns ja nicht abgesprochen und ich hatte das so ein bisschen mitgebracht. Und als wir jetzt gerade angefangen haben zu reden, dachte ich, oh, da hätte ich gerne, weil ich gerade so eine Frage dazu habe, also weil mich das sehr beschäftigt. Ich erzähle mal kurz.
Warte, ich habe eine Idee. Ich glaube, wir holen die Leute am besten ab, wenn wir nochmal, wieso, kannst du uns ein praktisches Beispiel geben, wie so eine Aktion von Efra aussähe?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich erzähle unser Lieblingsprojekt oder das Projekt, was sich so über die Jahre eigentlich beständig, was wir beständig gemacht haben. Und es gibt aber auch verschiedenste andere, die ich gleich auch noch mal kurz erwähne. Also Efra unterwegs ist das Projekt, was wir jetzt über Jahre gemacht haben. Das sind immer 12 Kinder aus einer Schule, die jetzt nicht eine privilegierte Schule ist, die während der Schulzeit, also am Vormittag, eben nicht im Klassenverband oder manchmal doch, aber es sind nur 12 Kinder, das ist wichtig, erst zu mir ins Atelier oder ins Efra-Studio kommen, Interview führen lernen und fotografieren, also analoges Fotografieren lernen. Da haben wir dann immer Experten da, die das mit den Kindern machen. Und das sind fast ganze Tage, also so 7 Stunden oder so. Da gibt's auch Mittagessen und wir machen Bodymapping, also hinlegen, Körper abzeichnen, reinschreiben, was ich liebe, welche Sprachen ich spreche, was ich träume, was ich mal werden will, so. Was auch eine super Vorlage für die Interviews ist oder fürs Interview führen, üben. Mhm. Übrigens super mergisch, machen wir ja auch gerade das Gespräch miteinander oder wenn Kinder lernen, was gibt es eigentlich für Fragen, die ich jemanden stellen kann, den ich noch nicht kenne? Super Tool, machen die auch richtig gerne.
Ich kriege auch Lust mitzumachen.
Ja, und dann auch so ein großes Mikrofon und so. Und das Fotografieren ist einfach wichtig, wobei das ist ein Teil, an dem wir immer noch mal arbeiten, weil die Fotos meistens nicht so toll werden, aber dieses Analoge einmal zu verstehen, wo kommt das Bild her und es ist nicht nur Handy und wir machen 10.000 Fotos, sondern ein Bild und vorher zu überlegen, mache ich Hoch- oder Querformat, was sehe ich eigentlich, was will ich transportieren durch ein Bild, ist auch ein wichtiges Tool. Also das sind die 2 Tage, sind auch Tage, in denen wir uns kennenlernen, also diese 12 Kinder und wir. Und dann gehen wir in 4 verschiedene Ateliers in Berlin. Und im Atelier passiert eigentlich einfach, die Kinder kommen an, die Künstlerin, der Künstler macht die Tür auf, die Kinder schauen sich um, manchmal machen sie am Anfang dieses Foto, weil sie dann leise gucken und jedes Kind hat eine so eine Kamera. Er darf ein Foto machen und dann setzen wir uns im Kreis oder wie auch immer die Situation ist und die Kinder machen ein Interview. Meistens sind das 2, also wir teilen das dann so auf und einer macht die Technik oder so und fragen ihre Fragen und da entwickeln sich oft sehr schöne Gespräche und dann haben wir vorher mit der Künstlerin vereinbart, was sie oder er noch als sozusagen Brücke mit den Kindern machen würde. Und das muss aber nicht sein, wir malen ein Bild, sondern das kann auch sein, wir rennen mit der Fahne durch den Hof oder wir stehen alle still da und singen oder es hat immer mit der Praxis des Künstlers zu tun, also der künstlerischen Praxis. Mhm. Und ehrlich gesagt, das ist es. Und dann gehen sie nächstes Mal ins nächste Atelier und nach den 4 Atelierbesuchen, bei denen wir versuchen, dass es nicht 4 weiße weibliche Malerinnen sind, die 40 Jahre alt sind und so ein großes Atelier haben, sondern versuchen, möglichst divers, diverse Sachen anzubieten, kommen sie nochmal ins Atelier und wir machen wieder in Mainz, und wir machen wieder ein Nudelessen und lassen die Sachen irgendwie passieren und so.
Ja.
Das ist eins dieser Projekte und daran kann man auch ganz gut festmachen. Es geht wirklich darum, dass die Kinder gestärkt werden in ihrem Auftritt sozusagen, also so wie sie sich dazugehörig fühlen, indem sie den Künstlerinnen selbst begegnen. Mhm. Und damit wird diese Schwelle niedriger, die ja oft sehr hoch liegt für Menschen, die sich nicht so als Teil der Kulturgesellschaft fühlen,
ja.
Museen oder Galerien zu betreten. Also ganz oft gibt es ja da eine Angst oder eine Hemmung, verstehe ich das überhaupt? Also leider auch manchmal zu Recht, so wie es präsentiert wird. Aber für mich ist es ganz klar, dass diese Räume sind, die die Demokratie stärken und die super wichtig sind für soziale Gefüge, für das Miteinandersein, für Fragen stellen, einander zuhören. Und ich gehe sogar so weit, dass ich finde, dass das Kunstwerk an sich, das ist ja was Äußeres und ein Ding meistens, nicht immer, aber meistens, dass das eigentlich nur Anreiz ist oder Impuls, um bestimmte Prozesse im Inneren anzustoßen. Und durch dieses Angestoßen werden, also mag ich das nicht vielleicht als erstes, aber dann auch, was macht das mit mir? Ah, ich höre zu und verstehe noch eine Ebene tiefer oder höher. Und dann in den Austausch zu gehen und dann von jemand anderem was wahrzunehmen, vielleicht sogar von jemand aus der Familie oder Freundinnen, die das ganz anders sehen, zu verstehen, sehen ist super individuell und also all diese Prozesse, die im Grunde Transformationsprozesse sind, werden in meiner Wahrnehmung durch Kunst sehr kraftvoll angestoßen. Mhm. Und ich finde es wirklich, wirklich, wirklich wichtig, diese Teilhabe zu ermöglichen und schon Kindern, und das sind jetzt nicht 5-Jährige, sondern so unsere Kerngruppe sind so zwischen 10- und 12-Jährige, die sind dann noch so in dem Kinderfantasiereich, die sind noch nicht ganz in der Pubertät, denen das mitzugeben, dass sie wissen, sie gehören dazu, dass sie wissen, sie sind willkommen, dass sie wissen, hinter diesem Kunstwerk ist eine Person, die zugänglich ist. Also die und fast alle Künstlerinnen und Künstler, und wir haben auch ziemlich Bekannte inzwischen besucht, haben die Türen total gerne geöffnet, was auch eine sehr schöne Erfahrung ist. Die Liebe, die da ist, also die Neugier aufeinander von den Kindern, aber auch von den KünstlerInnen, ist richtig berührend. Genau. Und also ein Kind, die zitiere ich immer, weil das so besonders war oder weil das so im Kern trifft, was ich mir wünsche, hat einmal, da waren wir erst in zwei Ateliers, da hat sie zu mir gesagt, bevor ich bei EFRA war, dachte ich, die Welt hat nichts mit mir zu tun. Jetzt weiß ich, dass die Welt sehr viel mit mir zu tun hat. Mhm. Hat sie wirklich genau so gesagt. Mhm. Und genau das, dass die Welt mit uns zu tun hat und dass wir sie dass wir sie formen, indem wir sind. Und du sagst es ja auch in deiner Einleitung zum Podcast, da sagst du irgendwie entweder bewusst oder unbewusst oder sowas, dass wir alle Gestalterinnen sind, wenn irgendwie so sagst
ja, du. Ja, dass es etwas gibt, wo wir uns gar nicht werden können.
Genau, wir sind einfach, also indem wir sind, sind wir Gestaltender. Und das hat auch in meinem Leben super lange gedauert, bis ich verstanden habe, auch wenn ich in der Ecke sitze, macht das was mit dem Raum, obwohl ich denke, oh, ich bringe mich doch gar nicht ein. Aber ich bin immer da und das schon Kindern zu vermitteln, finde ich so, so, so wichtig.
Ja.
Genau. Und das ist eben ein Projekt. Und aus dieser Haltung heraus machen wir aber auch Projekte, zum Beispiel, also mit dem Gropiusbau, während Stefanie Rosenthal noch Leiterin war, haben wir relativ viel gemacht. Und zum Beispiel eins zu Männlichkeiten, da gab es eine Ausstellung. Und dann haben wir da was entwickelt. Also aus diesem Prinzip sozusagen, die Kinder und ihren Kosmos super ernst zu nehmen und dann aber das hineinzubringen, was in der Ausstellung ist oder die Atelierbesuche oder so, das ist sozusagen so dieses Kernbusiness, würde ich sagen. Und bisher sind es halt vor allen Dingen einzelne Projekte, die sich so aneinanderreihen immer wieder. Und gerade ist der Prozess, dass wir das auch nochmal filtern und clustern und versuchen zu verstehen, was sind genau die Prozesse. Und wie sind die vielleicht auch anbietbar? Also wie können wir daraus Pakete schnüren, die jetzt auch nicht immer ich unterrichten muss oder meine Kollegin, sondern wo wir auch weitergeben können zum Thema Männlichkeit. Und könnt ihr das so machen und dann kommt das und dann kommt das und dann wird das juicy. So, das ist so der Gedanke. Und das ist auch für mich ist das wie Bilder malen. Also es ist dieser Prozess zu überlegen, was kommt da rein, wo muss ein Bruch mit rein, wo ist es sanft, wo ist es hart, welche Farbe fehlt, damit das Ganze so ein stimmiges Bild ist, was immer mit den Teilnehmenden jedes Mal neu gemalt wird. Also es gibt auch keinen festgelegten, also ja, es gibt Strukturen für diese Workshops, aber dann ist es immer wieder, wer ist da jetzt da, was ist da, wenn die morgens sagen, was sie geträumt haben und da ist was, dann versuche ich auch das mit hineinzunehmen und nicht auszuschließen. Das ist immer ein gemeinsamer kreativer Prozess auch.
Ja. Wenn du sagst, gemeinsamer kreativer Prozess, gibt es ein Beispiel, was du erzählen kannst? Oder was ist deine Beobachtung von den Künstlern oder, sage ich jetzt mal, umstehenden Erwachsenen wie Lehrern oder Eltern? Gibt es da auch so diesen Erkenntnismoment von anders auf die Kinder gucken, die Kinder anders?
Also das ist eigentlich wirklich fast immer, dass die Lehrerinnen nachher sagen, dass sie eine ganz andere Seite an den Kindern sehen. Also vor allen Dingen, wir haben ja auch einen Tag Workshops, ne? Da ist das nicht immer so, das wäre jetzt auch ein bisschen übertrieben, manchmal und immer wieder, aber es ist jetzt nicht jedes Mal, dass wir diese Rückmeldung kriegen. Aber wenn es längere Projekte sind, dann ist es tatsächlich immer so gewesen, weil das ist ja auch totaler Luxus. Wir dürfen da reinkommen mit unserem So-Sein, ohne dass irgendjemand letztendlich uns sagt, okay, bis morgen müssen die aber gelernt haben, wie man, Auto schreibt oder so.
Ja, aber Rebecca, es ist schon auch spannend, dass du es als Luxus bezeichnest. Und ich würde sagen, so sollte es im besten Fall sein.
Richtig, das ist total richtig.
Und das heißt, natürlich. Genau. Das heißt, das ist auch schon interessant, dass wir so freundlich sind und es als Luxus bezeichnen. Dabei ist es ja eigentlich einfach, so wie ich das beobachte, ein Raum, in dem die Kinder sehr ernst genommen werden. Den Kindern die Kunst irgendwo geschenkt wird, aber der Kunst auch die Kinder geschenkt werden. Und
ich habe neulich gedacht, hat mich jemand gefragt, ob ich Kunstvermittlung mache. Und irgendwie habe ich es noch nie so gedacht. Und dann dachte ich so, nee, weil mir geht es ja nicht darum, oder noch mal ein bisschen ausgeholt, die Vorstellung von Kunst, unter der wir stehen. Mhm. Also als Betrachterin bin ich weniger wert als die Kunst. Also ich muss erst lernen, ich muss mich erst ein bisschen verbiegen, dahin biegen, dass ich das verstehe, weil das so große Kunst ist. Das ist eine Vorstellung, die für mich aus dem letzten Jahrhundert kommt und sehr männlich geprägt ist und mit diesem Genie-Gedanken einhergeht. Mhm. Und was mich viel mehr interessiert, ist es auf Augenhöhe. Und zwar also so wirklich. Und deswegen auch die Atelierbesuche, weil dann merkst du, ja klar, da ist einer, der auch guckt und der macht aber sowas Cooles oder die macht sowas Tolles. Die hat diesen Dreh, die hat das nochmal übersetzt oder hochgezogen oder so. Das ist super inspirierend. Mhm. Aber das Grundsätzliche, wir gehen da auf Augenhöhe dran, ist für mich das Entscheidende.
Ja.
Und warte, aber jetzt habe ich den Faden verloren.
Nee, es ist eigentlich so dieses, genau, also wir haben darüber geredet, was ist hier der Luxus, der eigentliche Luxus. Mhm. Und du holst es vom Sockel runter, da wo die Welt, sage ich jetzt mal ganz allgemein, oder so die alte Welt, die Kunst vielleicht auch mit Absicht ein Stück weit auf den Sockel gestellt hat oder automatisch auf den Sockel gestellt hat. Und wir müssen sie ja eigentlich auch nicht runterholen, aber wir können zumindest alle auf den Sockel, auf denselben Sockel kommen, ne?
Stimmt. Und es geht halt um diese Prozesse, also es geht ja noch mal um ganz viel mehr. Das ist das, was mir wichtig ist. Also in dem Anerkennen von Magie, die passiert, so würde ich es mal kurz sagen, weil alles andere, also Meisterschaft ist schon wieder so ein Wort, was so in dieses alte Denken gehört in meiner Wahrnehmung. Aber der magische Moment, also wo ein Kunstwerk was erreicht, was wirklich Transformation erzeugt, wo Menschen davor stehen und einfach weinen und anders rausgehen. Und das passiert ja immer wieder. Also das ist ja echt.
So. Ja.
Und den Moment, das möchte ich auch keineswegs, ich weiß, was ich sagen wollte, jetzt habe ich es wieder, die Kunstvermittlung. Also ich möchte ja weniger vermitteln, dass die Kinder jetzt wissen, wer Picasso ist oder Louis Bourgeois. Ich möchte vielmehr, dass die Kinder erfahren, dass sie groß genug, also es ist fast eher Kindervermittlung, obwohl man das natürlich nicht sagen kann. Aber es geht mir nicht darum, die Kunst an die Kinder zu vermitteln, sondern die Kinder da reinzuholen, damit da eine Begegnung, die hoffentlich ein Leben lang hält, stattfinden kann und damit geübt wird. Wir hören einander zu, auch wir geben rein, also auch mutig zu sein und zu sagen, das Gekricke, das ist aber, also das erinnert mich an was ganz Schmerzhaftes oder so, dafür braucht es ja auch Mut, das sagen zu können, sich zu zeigen. Mhm. Und genau. Und natürlich wünsche ich mir, dass dieses Magische an vielen Plätzen und immer und auch im Alltäglichen miteinander stattfinden kann. Mhm. Und das hat für mich ganz viel mit Kunst zu tun.
Mhm. Also eigentlich den Moment zuzulassen und zu erkennen,
dass ja, das Erhebende da drin, genau. Mhm. Ja, das Erhebende da drin. Mhm.
Schön. Die Namensgeberin.
Okay, back. Ja, das ist eine andere Geschichte. Oder vielleicht auch gar nicht so anders. Also, als ich nach einem Namen suchte für das, was ich da mache, weil ich es unterscheiden wollte von meinem künstlerischen Prozess, und ich kann ja nicht sagen, Rebecca, also ja, ich wollte es unterscheiden, ich wollte einen Namen. Und da habe ich viel meditiert und dann kam das irgendwie, dass meine Urgroßmutter war da so vorhanden. Mhm. Und meine Urgroßmutter hieß Ephraimson. Mhm. Und ich habe dann gegoogelt, was Ephra bedeutet, und auf Google steht, manche israelische Freunde von mir sagen, aber das wussten sie gar nicht, aber dann kommen sie irgendwie drauf, warum diese Übersetzung da steht, dass Ephra beidseitig fruchtbar bedeutet. Mhm. Also es ist die Brücke. Also das, was hin zu beiden Seiten eine Fruchtbarkeit, eigentlich eine komische Formulierung, aber so steht es dann irgendwie auch eine schöne Formulierung, so dass es dahin und dahin blüht. Mhm. Und dann fand ich das super passend, A, als Wort, und B, weil es so sehr darum geht, sich mit seiner oder mit ihrer oder mit meiner eigenen Geschichte hineinzubringen, also eine Ehrlichkeit da hineinzutragen, fand ich es auch super naheliegend, so was ganz Persönliches reinzuholen. Mhm. Und das war so vor 12 Jahren. Und eigentlich jetzt im letzten halben Jahr, so habe ich das Gefühl, dass ich damit noch meine Stufe tiefer rutschen möchte oder kann, weil, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu formulieren, aber weil ich spüre, dass Efra, also meine Urgroßmutter ist am 10. September 1889 hier am Alexanderplatz, also wirklich wahrscheinlich so 50 Meter von hier auf die Welt gekommen, ihr einziges Kind von zwei jüdischen Kaufleute, klingt so aufräumend, die hatten so einen kleinen Allerhand-Zeugs-Laden. Mhm. Ich glaube, es war nicht so eine einfache Kindheit und sie ist dann ziemlich schnell da ausgebrochen, ausgezogen, hat früh geheiratet, sich dann wieder scheiden lassen, nächsten geheiratet, war Schauspielerin. Mhm. Es gibt so ganz, sie hat die Salome gespielt, so halbnackt und so. Also ich glaube, die war ganz schön wild drauf, mhm, und wollte mit ihren Eltern nicht so viel zu tun haben. Mhm. Sehr früh Kinder gekriegt mit einem Maler, der dann einer der ersten 1000 Nazis war. Da gab es irgendwie so eine Urkunde. Mhm. Also der hat sich damit, das heißt, sie hat sich dann von ihm getrennt.
Ja.
Ja, einer der ersten 1000 Nazis. Sie hat sich dann von ihm getrennt. Und die Kinder, glaube ich, so ganz, also ich habe auch mit einer Historikerin daran, oder die hat daran gearbeitet. Also habe ich mehr Dokumente, aber wie sie das genau gelebt hat mit den zwei Kindern, die eigentlich die gleiche Distanz voneinander hatten, erst ein Mädchen, dann ein Junge wie meine Kinder, weiß ich nicht ganz genau, aber irgendwie war es ein sehr, ich finde sehr, also es mutet mir sehr modern an. Es war eine sehr starke Frau, die Bücher geschrieben hat, oder also kleine Bücher, aber auch so Novellen. Sie war die Einzige, die mit Remarque gesprochen hat, als er im Westen nichts Neues geschrieben hatte. Mhm. So ein ganz kleiner Text, aber er hat sie irgendwie in der Schweiz empfangen, im Morgenmantel. Mhm. Hat so Modegeschichten geschrieben, um Geld zu verdienen, war mit Erich Kästner befreundet. Also die war so in diesem intellektuellen Künstlermilieu, wenn man das so sagen möchte, in Berlin und in Bayern unterwegs. Genau. Und jetzt
ganz kurz, ja, mütterlicherseits oder
väterlicherseits? Mhm. Ist die Urgroßmutter meines Vaters. Auch wichtig ist zu sagen, dass sie lange geschafft hat, den Nazis so ein bisschen mit denen so eine Art Versteckspiel zu spielen. Und dann aber 45 im Februar nach Theresienstadt gekommen ist und befreit wurde, wobei diese letzten Monate des Krieges und sogar auch nach offiziellem Kriegsende ganz besonders grausam nochmal gewesen sein mussten. Also auch, mhm, es kamen halt auch die Gefangenen aus Auschwitz, die man dann so wegbringen wollte, da in Theresienstadt wohl an. Und es gibt Fotos von ihr davor und danach und das ist wirklich krass. Bis in die Ende der 60er, glaube ich, gelebt, das weiß ich gerade gar nicht aus dem Kopf. Aber war total versehrt, auf jeden Fall. Sehr, sehr, mhm, versehrt. Genau, das ist ihre Geschichte. Und das Interessante ist jetzt, dass ich immer mehr das Gefühl habe, und das ist ja schon so ein bisschen, da geht dann so in andere Bereiche, aber dass sie dabei ist wirklich. Also das ist, wir haben jetzt ein Projekt mit Efra im Bundestag gemacht zu den zum Kindertransport 38, 39, mhm, und dann auch über Zeit gesprochen mit Kindern und wie sie sich Zeit vorstellen. Und ein Mädchen meinte bei einem der letzten Workshops, für sie ist es so, dass Zeit so Löcher hat, durch die man durchgehen kann und andere Leute treffen von früher. Und wieso, mhm, hat sie das gesagt? Und es hat mich so, ja, so Gänsehaut gemacht. Und dann dachte ich, ja, irgendwie ist es so, dass die, indem sie als Namensgeberin da ist und auch eben irgendwie in meiner Aura oder in meinem Feld so präsent ist, dass die mitwirkt und dass dieser tiefe Impuls, weil es ist nicht ein Kinderbespielen, was wir machen, es ist auch kein Malen üben oder so, sondern es ist wirklich ein tiefer Wunsch, Demokratie zu stärken, durch das künstlerisch offene Denken,
ja,
dass der wirklich von ihr getragen, also wie sie sich so freigekämpft hat, um dann unter den Nazis gebrochen zu werden, Und dass ich da jetzt bin, sozusagen in ihrer Nachbarschaft und das mit ihrem Namen, ohne dass ich das so auf dem Schirm hatte, in die Welt trage, das hat für mich, ja, das ist für mich irgendwie immer mehr berührend und ich wünsche mir davon mehr zu verstehen, wie diese Vergangenheit in die Zukunft wirkt und vielleicht auch, wo sie da ist. Und manchmal komme ich mir vor wie so ein, fast wie so ein Tool, also dass sie mich so, danke dafür, wo auch immer du bist, so dass sie mich dafür mit benutzt, klingt jetzt falsch, aber um das in die Zukunft zu tragen und zu sagen, so, das darf echt nicht mehr passieren.
Ja.
Und kommt miteinander ins Gespräch, Leben kann so wunderbar sein, mhm, wenn wir aufeinander achten, diese innere Arbeit machen.
Ja, ja. Und es ist ja fast, also es ist natürlich eine riesengroße Geschichte und auch jetzt gerade so relevant. Und aber weil du es so sagst, du würdest es gerne mehr verstehen. Ein Strang, den ich einfach davon sehe, es ist wie so, wir sind eben in einer Ahnenreihe, weil wir eine gemeinsame Agenda haben oder gemeinsame Lektionen. Und so ein bisschen kann man nachvollziehen, dass die vorigen Generationen einfach bestimmte Felsbrocken bearbeitet haben. Und wir haben weniger von diesem Felsbrocken und die nächsten haben wieder weniger von diesem Felsbrocken. Also so ein bisschen, wir arbeiten alle an diesem Felsbrocken. Und deswegen würde ich sagen, es hat überhaupt nichts Hokuspokus-mäßiges, wenn du sagst, sie ist dabei, weil vermutlich sind auch noch ganz andere dabei. Und das ist zumindest mal eine einfache Weise, wie man das sehen kann, finde ich. Mhm. Danke, dass du so viel erzählst. Das ist sehr berührend und sehr, ich glaube, sehr, sehr wichtig und sehr bewegend auch. Ich finde es schön, dass es so in alle Generationen und in alle Zeitlinien greift. Einmal wirklich so in die Vergangenheit, aber auch im Jetzt eben in die unterschiedlichen Generationen. Wie findest du gerade die, wie frage ich das jetzt am intelligentesten? ich frage mal so, wenn das, was bei Efra passiert, sich ausströmen könnte über den Globus, wie würde das aussehen oder was hätte das für Konsequenzen? Was? Da hört die Frage auf.
Okay. Naja, also es wäre jetzt nicht alles in Butter, mhm, und alles soft und so, aber ich glaube, das war in deinem letzten Interview, ne, dass der Dalai Lama gesagt hat, wenn wir alle meditieren, dann gäbe es keine Kriege mehr. Mhm. Wir meditieren ja manchmal, aber nicht so regelmäßig bei Efra. Aber ich bin mir auf jeden Fall sicher, also wenn, jetzt mal so,
mhm, Utopie,
mhm, wenn alle Kinder in diesen Raum eingeladen werden könnten, der sie stärkt, also der sagt, du zählst und du bist wichtig und lernen zu teilen, was in ihnen vorgeht, und andere oder alle gleichzeitig eben auch lernen zuzuhören und fein aufeinander zu achten, mhm, weil das ist schon was wir da drin üben, also das da immer wieder so zu hören, was ist eigentlich Männlichkeit und was verstehst du darunter? Und das kann man auch schon mit 12-Jährigen machen, natürlich, mhm, auch mit 15-Jährigen. Also, aber das sind Fragen, die schlummern so. Das ist wie, man hebt einen Stein auf und dann ist da was drunter. Also wenn wir üben, in dieser Verfassung sozusagen in die Welt zu gehen, dann und das jetzt utopisch alle Kinder so mitkriegen würden, na klar, würden wir in einer besseren Welt leben. Davon bin ich total fest, nee, wirklich, davon bin ich so fest überzeugt. Und daher kommt auch, dass ich das tatsächlich mache, weil es ist auch sehr schön, im Atelier zu sein. Und ich bin wahnsinnig gerne alleine und ich brauche den ganzen, also das ganze Zeugs auch nicht. Nee, wirklich, auf einer bestimmten Ebene denke ich manchmal so, warum mache ich das so? So. Aber auf einer anderen Ebene oder in dem Hiersein, eben, ich bin jetzt hier, Effa ist jetzt gerade nicht da, also die, meine Urgroßmutter, ich bin jetzt hier und wir sind in so einer wichtigen Phase von Veränderung und von, ich habe schon das Gefühl, dass wirklich einfach sehr, sehr viel auf dem Spiel steht und dass jede von uns eben wichtig ist. Das ist ja genau das, was ich den Kindern sage oder versuche, in die Welt zu geben. Also natürlich bin auch ich wichtig mit dem, was ich geben kann. Und ich erreiche einfach noch mal mehr Menschen mit einem anderen Impact, glaube ich, durch diese Arbeit.
Ja.
Und hoffentlich inspiriere ich auch andere, ähnliche Sachen zu tun. Also es wäre ja das Schönste, wenn das ganz, ganz viel geschieht. Mhm. Und es geschieht ja auch immer schon an verschiedenen Stellen. Und es muss auch nicht genau so sein. Es gibt so viel tolle Arbeit da.
Ja.
Aber das ist das, was ich reingeben kann, wo ich das Gefühl habe, das liebe ich so sehr, dass ich damit auch überzeugend sein kann. Und jetzt, ja, genau, es macht mir unglaublich viel Spaß und es kommt ja irgendwie an.
Mhm.
Und also wenn so die, ja, wenn aus den, weiß ich nicht, wie viele Kinder wir jetzt schon durch Erfolg, 10.000 vielleicht oder so, hoffentlich ungefähr so, aber wenn davon ein Zehntel irgendwie sich daran erinnert und sagt, davon gebe ich was weiter oder da war was, was ich mochte oder da will ich wieder hin oder irgendwie, also so in dieses Gefühl, wenn ich wieder, dann haben wir ja schon eine Menge erreicht, auch wenn ich träume wirklich von großem Impact.
Ja.
Also,
ja.
Ohne überheblich zu sein, aber ich finde einfach, dass es, ich finde einfach, dass da so viel Potenzial ist auf dieser, und ich meine, wir wollen das alle und es macht so viel Spaß.
Mhm.
Und wenn die Kinder, wir hatten auch so ein Projekt zu Zukunft mit Grundschulkindern und dann hatten wir so einen tollen Raum vom VBKI gemietet, so über den Dächern von Berlin und es war wie so ein Raumschiff, dieser Raum. Und dann hatten wir so mit Hula-Hoop-Reifen so einzelne Stationen, wo die Kinder, also da gab es dann Profis, die schon im Weltall sind. Also es ging alles um die Zukunft und es gab welche, die in der Wüste, das sind so Zukunftsszenarien vom Futurium.
Mhm.
Und dann haben die darüber diskutiert, wie sie das gut gestalten, ne? Diese Elfjährigen. Und das war so cool. Und dann haben sie sich auf die Bühne gestellt und Vorträge gehalten, was man da machen muss. Und die haben halt vorher alle noch nicht mega viel darüber nachgedacht. Und dann da sind die so, also das war auch ein Jahr lang das Projekt, aber die sind so in ihre Power gekommen und es hat so viel Spaß gemacht.
Mhm.
Und warum machen wir es nicht viel mehr? Das ist einfach cool.
Ja, ja.
Und gerade in den Schwierigen liegt oft so viel Potenzial, wenn man die angezapft hat.
Mhm. Die gehen
cool.
ja, die suchen sich ja auch diesen Weg aus, wenn wir davon ausgehen, dass es so ist, dass man sich so Umstände sucht, dann suchen die sich ja speziell einen besonders schwierigen Weg aus, um besonders große Brocken zu bewegen. Das heißt, ich würde sagen, du bist schon an dem Hebel und ich glaube auch, dass bei den Kindern vielleicht noch weniger Widerstand im Kopf ist, was so limitierende Glaubenssätze angeht, also es ist einfach weniger Zeit in runtermachendes Gedenke reingegangen. Das heißt, ich würde sagen, die sind starke Manifestoren. Ich glaube, wenn die da im Spiel in diese vermeintlichen Utopien reingehen oder auch Zukunftsvisionen, dass das eine Information ist, die das Quantenfeld auch mitkriegt. Deswegen, ich stelle mich immer gerne auf die Seite von du willst den großen Impact, also ist er, weil du es ja wählst, schon mit deinem Herzen und daher, why not? Also ich finde es gut, das total ernst zu nehmen. Noch eine wie so extra Perspektive, du als Frau, du als Künstlerin, inwiefern hast du das Gefühl, dass das, was du der Welt gibst, durch deine Kunst, durch Efra, dass das auch was mit einer speziellen weiblichen Qualität zu tun hat, ohne dass ich dir das jetzt unterstellen will. Ich habe da einfach so meine Beobachtung und kenne eben auch manche Kunstwerke. Und inwiefern würdest du sagen, ist es auch eine speziell weibliche Bewegung oder Frauengeschichte, die du sichtbar machst, Frauenthema, was du sichtbar machst? Oder Weiblichkeit in Bezug auf Männlichkeit?
Also zum einen glaube ich oder sehe ich, dass Frauen ja über Jahrhunderte auch geübt haben, das Häusliche zu halten. Und das Häusliche meine ich, damit meine ich auch die inneren Prozesse, also tatsächlich übertragen. Also wenn du die Prozesse zu Hause, Name war Spülmaschine, weiß ich nicht was, über Jahrhunderte natürlich nicht die Spülmaschine, aber das ganze Tragen, so wer schläft wann, wie lange, wie gut, wer hustet, wer macht das und das, das ist ja auch übertragbar auf innere, tatsächlich innere Prozesse, also im eigenen Körperhaus, dass wir das über eine Zeit, also dass wir das lange Jahre, Jahrhunderte geübt haben. Und ich glaube, dass das eine sehr feine und wichtige Qualität ist. Dieses Netzwerkende auf so einer, also es ist so eine Frage, die ein bisschen Fallen hat, finde ich, weil das natürlich ein großes, weites Thema ist. Mhm. Und ich nicht so stereotypisch antworten möchte,
deswegen, weil das geht auch, genau. Eher intuitiv und vielleicht auch mit so einer Einladung, lehn dich ruhig aus dem Fenster und lieg ruhig daneben. Mich interessiert nicht, dass wir jetzt eine richtig und falsch Geschichte hier aufmachen, sondern mehr so, was ist dein Gefühl dafür?
Also dann bleibe ich so ganz bei mir und ich empfinde mich als super weiblich, also sehr. Ich bin eine tatsächlich leidenschaftliche Mutter, auch wenn ich zum Beispiel keine gute Köchin bin und Chaos mag und so. Also es ist meine Art von Mutter sein. Die Kinder sind jetzt schon ganz schön groß, aber ich liebe dieses Gebende. Mhm. Ich finde es total schön, bei anderen Prozesse zu erleben. Also ich glaube, ich nehme schon sehr stark wahr, was so im Raum ist, eigentlich eher introvertiert. Mhm. Also brauche jetzt nicht unbedingt dolle die Bühne oder sowas, aber gleichzeitig habe ich im Erwachsenen oder im Aufwachsen schon auch gemerkt, dass ich so eine sehr individuellen Herangehensweg an das Leben habe und auch eine ganz bestimmte Dringlichkeit schon immer. Also dass ich habe auch schon immer Dinge, die cool waren, nicht gemacht, weil ich das Gefühl hatte, es gibt so was Wichtiges zu tun. Ich muss mich konzentrieren und fokussieren. Und das war schon mit 13 so. Mhm. Aber wie ich den Weg gegangen bin, hat viel mit weiblich, also ich hätte es bestimmt anders gemacht als Mann, hat viel mit weiblich zu tun. Das ist vielleicht so jetzt eine ganz,
Es ist ja eine ganz weite Frage.
Ja.
Und es ist eine sehr berührende Antwort. Also vielen, vielen Dank, weil ich glaube, dass das eben, für mich strahlst du das total aus und auch mit so einer, ich glaube im Grunde der Grund, weshalb ich frage, ist, weil ich finde, und ich kenne natürlich auch andere Side-Stories und Geschichten, aber ich finde, etwas in dir verkörpert einfach so wie so eine Urwürde. Und tatsächlich, also Brückenbauerin zu sein, bedeutet ja, dass man sowohl die Tiefe halten kann, als auch es wirklich auf die Erde bringen kann. Und das Weibliche in dieser Welt als das, was, sage ich jetzt mal, auf die eine Weise sehr stark traumatisiert und irritiert wurde, hat an der Stelle von Trauma oft Unterbrechung. Von die Brücke wird gar nicht gebaut, die Brücke wird gar nicht erkannt, die meine Seele eigentlich imstande wäre zu bauen. Und es ist einfach schön, von der Verkörperung, die du bist, und durch dein Leben zu lernen oder zu erfahren, wie Weiblichkeit sich zumindest nach außen wirkend ungebrochen durchsetzt. Und mit Weiblichkeit, das ist eben, ja, man denkt dann in so einer Box, aber damit meine ich deine Weisheit, dein intuitives Wissen, dein wirklich sehr angebunden sein und dein praktisch sein, weil nur im Kronenchakra rumhängen hilft uns halt leider auch nicht oder ist zumindest dann eben nur die halbe Geschichte. Und ja, deswegen glaube ich, dass du da auch eine Inspiration bist und würde Menschen um dich herum und dir wünschen, das zu sehen und das auch erkennen zu können. Was ist es denn, was da so von dir genau ausgeht, abgesehen davon, dass man in deine Kunst und in deine Arbeit eintauchen kann, sagen kann, das ist spannend und das fühlt sich aus dem und dem Grund stimmig an. Aber das quasi wie so zu sehen, etwas ist ungebrochen oder stark genug, finde ich einen wichtigen und vielleicht inspirierenden Aspekt für die Hörerinnen hier. Gibt es was, was dir noch wichtig ist zu sagen oder was du vielleicht so to wrap it up vielleicht der Welt für diese Zeit mitgeben willst oder Berlin, weil wir hier sind, wo wir sind, was so vielleicht auch deine, du hast gesagt, es geht gerade um viel, wie optimistisch bist du?
Frage ich mich auch ganz oft, gestern gerade. Wahrscheinlich bin ich tendenziell eine 8 von 1 bis 10. Optimistisch, also ganz schön optimistisch. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich, oder nicht aber, aber das hat aber. Nicht aber. Aber. Also das hat damit zu tun, wie sage ich das gut? Also mit tatsächlich mit so einer bestimmten Anbindung, die ich schon als Kind hatte und die ich aus welchen Gründen auch immer irgendwie mitgetragen habe. Ja. Ich saß als Kind nachts vorm Spiegel und habe mich angeguckt, wenn ich eigentlich schlafen sollte. Und ich glaube, ich habe total tief meditiert damals. Also ich habe so, das war so, ich bin wirklich, wir wohnten in so einem Haus, Treppe runter, da war so ein großer Spiegel, wenn alle geschlafen haben und mich angeguckt. Und es war so wie, okay, das war so wie meine Anbindung. Es war so mein Moment von, okay, zu Hause. Also nee, genau, was auch war, dass ich so gemerkt habe, so sehe ich gerade aus. Also so bin ich jetzt hier. So, das ist jetzt, wie ich jetzt hier so agiere.
Wow.
Und das war wirklich regelmäßig. Und diesen Pfad bin ich recht konsequent gegangen. Mhm. Und dieses tiefe darum Wissen, gekoppelt mit einer echten Liebe zu den Prozessen hier auf dieser Erde, aber eben trotzdem, mit dem, mit so einer, wie so einer Sicherheit, dass irgendwas, also das ist, das ist wie ein größer, gespannter Bogen.
Ja. So. Also eigentlich höre ich eine 10.
Nee, eine 10 ist es nicht, weil eine 10 hieße, ja, ist alles super cool. Also ich bin, so finde ich es nicht. Ich finde schon auch, es ganz schön viele Dinge gerade bedrohlich und auch unverständlich, wo ich so denke, Leute, was, also warum? Mhm. Und gar nicht verstehe, wie sich Menschen so im Außen so festklinken können. Und da meine ich auch viele mächtige Männer gerade, so, what are you doing? Also wofür denn bitteschön? Wofür diese Machtgeilheit? Und ist doch klar, dass wir sterben. Also so ist doch total übersichtlich, so dieser Prozess. Und warum, was ist denn das mit diesem komischen Ego? Also sorry, was soll das? Mhm. Und das ist aber gefährlich. Also das ist ja tatsächlich gefährlich für die Erde und für uns hier. Also für die Erde, die wird es dann auch irgendwann wieder schaffen, aber für uns als ErdbewohnerInnen ist es gefährlich. Mhm. Und deswegen glaube ich schon, dass es sehr stark, wie ich schon gesagt habe, uns alle braucht. Also da und manchmal ist es die Feder, die noch auf die richtige Seite fällt, die dann entscheidet, dass es klappt, dass nicht aller Regenwald weg ist. Gestern bin ich nämlich aufgewacht und habe die Vögel nicht gehört. Und da bin ich kurz ganz traurig geworden und dachte, was, wenn wir irgendwann nicht mehr die Vögel hören und die einspielen? Und dann haben wir gleich die Tränen. Ja. So, also es ist schon echt, es geht ja um voll viel.
Ja. Das heißt, du spürst, der Bogen ist gespannt. Mhm. Und du spürst die Konsequenz der Dinge, die wir nicht verstehen. Mhm.
Ja, und es geschieht auch echt viel Bullshit, den wir einfach lassen könnten. Es ist so viel Reichtum in den inneren Prozessen vorhanden. So viel, also so, man möchte diesen ganzen mächtigen Menschen zurufen, guck doch mal da rein, welche Landschaften, was kannst du da alles, also wie aufregend, das ist ja nicht blöde innere Arbeit, sondern das ist so tief. Es ist so, also es ist so, es gibt einem so tiefe Geschenke und es ist so echt.
Ja.
Und das andere ist viel unechter. Und da halten sich aber so viele Menschen auf und denken, sie rocken da was. Und es stimmt nicht, außer, dass eben trotzdem die Gefahr besteht durch diese Scheuklappen, durch dieses, Scheuklappen ist falsch, weil dann guckte man ja nach innen, durch dieses nur in den äußeren Navigationssystemen festgelegt sein und dann auch noch falsch, das ist falsch, das ist halt gefährlich.
Das heißt, wir können sogar sagen, das Außen, wie es ist, ist nicht das Problem, sondern das sich in dem Außen verfangen ist das Problem. Oder das Außen.
Also wenn sich die Menschen weniger im Außen verfangen würden und mehr dahin gucken, wie sieht's eigentlich bei mir da so aus und wen will ich dahin einladen, in welcher Form und sowas wie das, das mir jetzt auffällt, dass meine Urgroßmutter die ganze Zeit da ist. Wie krass ist das?
Ja.
Also wie weit könnte man da hingehen? So wie viele, auch wie viel Zeit, wie viel Stunden, wie viel, daran kann man so toll arbeiten.
Und und ich finde es auch gerade berührend nochmal, um das einzufangen, dass du über den Spiegel gesprochen hast. Und der Spiegel ist in der Magie und im Schamanismus ein Portal. Der ist auch bei Harry Potter ein Portal. Aus gutem Grund, ich auch. Und ich glaube, dass es quasi so ein bisschen die Frage ist, wie kommuniziert man auch diese Einfachheit? Oder eben kommuniziert nicht und hört auf zu kommunizieren, da wo die Frage nicht gestellt wird. Aber mich berührt, dass es für dich total klar ist und dass du in der Kommunikation mit der Außenwelt sehr klar bist. Und ich glaube, darin liegt ein riesengroßes Potenzial. Ich glaube, du hast da was rausgefunden. Und danken wir mal der, die da schon so früh auch sich vor den Spiegel gesetzt hat. Also um die Frage, die ich so wie angebaut habe und dann ist sie woanders hingegangen, zu stellen, was würdest du mit deinen 8 bei Optimismus, heißt es, du würdest übersetzen, geht mal alle mehr nach innen? Oder wie würdest du das sagen?
Okay. Ich will gar nicht allen
doch, genau,
sagen.
Aber nein, das ist die Frage, ne? Weil du sagst das einerseits und andererseits nicht. Also was würdest du der Welt wünschen? Mit den 8. Mit wo Gefahr ist in deiner Version?
Okay, ich weiß die Antwort.
Schön. Na dann.
Eine Etappe hoch ins Herz.
Oh.
Ist eigentlich nur so ein kleiner Weg, aber ich glaube wirklich, das ist es.
Also ist von oben nach unten oder
ist das von unten? Also chakrenmäßig wäre das ja vom
Solarplexus,
genau, wo auch Macht und draußen wirken. Die ist auch wichtig, die sollen ja alle aktiv sein, aber dann noch ein Stückchen hoch, weiter. Um in diesen Raum zu kommen. Und wenn wir da sind, dann ist es eh klar, dann berührt es dich, wenn der Vogel nicht singt oder die Biene nicht summt oder die Biene summt oder wie der Baum auf der Straße zwischen all den Autos steht. Dann fühlst du das plötzlich und dann ist es eh so voller Magie.
Ja, dazu möchte ich noch sagen, das ist mir wirklich wichtig, dazu werde ich auch nochmal eine extra Podcast-Folge machen oder wir sprechen über das ganze Konzept nochmal, dass es oft so eine Idee gibt von ins Herz kommen heißt, alles ist Magie und alles ist auf einmal nur noch Liebe und schön. Und der Grund, weshalb wir es eben so oft nicht machen oder auch verhindern an der einen oder anderen Stelle, ist eben, dass dann eben auch der ganze Shit, der das Herz, sag ich jetzt mal, zugemacht hat, auch gefühlt wird, die Verletzung etc. Und ich finde, wenn man es weiß, dann kann man anders sich entscheiden, ins Herz zu gehen. Dann, ist da kein Pseudo-Kitsch dran, das ist total real. Ja, das ist eine Unternehmung, die hat Auswirkungen. Und wenn man das sieht, dann wählt man es bewusst. Dann wählt man den Helmgang sozusagen bewusst. Rebecca, vielen Dank. Tausend Dank für deine Anwesenheit, deine schöne Präsenz, dein Teilen. Und ich würde sagen, wir verlinken alles, wie Menschen dich kontaktieren können, die vielleicht mit euch zusammenarbeiten wollen, die sich deine Kunst anschauen wollen, deine, genau, alle Informationen. Vielen Dank und ich wünsche dir alles Glück dieser Welt. Das weißt du aber ich sag's jetzt nochmal, weil es wichtig ist.
Danke. Danke für die Einladung.
Ja.
Und dass du, ja, danke. Danke fürs Zuhören. Danke fürs offene Herz.
Sehr gerne. Es ist ein Geschenk. Und ich danke euch von Herzen, dir von Herzen für dein Hiersein und dein Mit uns sein. Es ist uns eine Ehre.
Ja.
Dankeschön. Ja.